wenn es in dieser Woche, ja, aus dieser Woche, musst du eine Situation rauswählen, wegen derer du dich von mir trennen musst. Mit welche wäre das? Aus der vergangenen Woche oder aus, ja, genau. Kürzester Vergangenheit.
Okay, kürzester Vergangenheit. Also erstmal für alle, es ist Dienstag, Aufnahmetag. Also die Woche war noch nix. Ich war gestern noch die ganze Zeit.
Man kann auch unter, also ne, Dienstag bis Dienstag.
Kann man auch machen, ne?
Das wird jetzt keine Kalenderwoche sein. Oder ist da mit Kalender, wie ist das mit Kalenderjahr? Ist Kalenderjahr Januar bis Dezember?
Du stellst Fragen ungefähr so, wie du promptest.
Okay, hättest du dich wegen meiner Prompt-Ability diese Woche von mir getrennt?
Nein, diese Woche noch nicht. Aber als wir letzte Woche hier versucht haben, gegen unsere Frustration hier richtig doll diese Technik aufzubauen für diesen Podcast, da habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht getraut, immer wieder zu sagen wie, Digga, er versteht dich nicht. weil du die Antwort nicht verstehst, kannst du auch nicht die richtigen Rückfragen stellen. Das ist einfach das Einzige. Das ist, glaube ich, auch das völlig andere Thema.
Du hättest dich von mir getrennt, weil ich nicht gut gepromptet habe letzten Dienstag? Das ist jetzt deine Antwort?
Ja, was Schlimmeres ist einfach nicht passiert letzte Woche.
Ah ja, okay, na gut. Ich hätte mich letzte Woche fast von dir getrennt, weil ich dich 2 Tage alleine gelassen habe mit den Möbeln und nach Hause kam und dann war eine 60 cm Schramme im Tisch und Tobis Begründung war, beziehungsweise er wollte nicht direkt sagen, ah sorry, tut mir leid, weil es hätte ja auch die Katze sein können. Wir haben eine 11 Jahre alte 2 Kilo und 400 Gramm Katze. Das war eine 60 cm Schramme in einem Vollholztisch. Ja, das macht immer noch viel mit mir emotional.
Katze, Kind, was weiß ich.
Ja, alles in deiner Aufsicht. Okay, wir haben uns nicht getrennt, aber ich finde, da kann man ja mal kurz drüber sprechen. Ich habe heute ein Thema vorbereitet, beziehungsweise ist heute ein Thema in mich so reingerannt, wie es ja so oft in mich reinrennt. Ich kriege regelmäßig die Frage, was meine Routinen so sind und so. Und I wish, ich könnte dazu irgendwas Gutes sagen, weil du hast halt ganz gute Routinen. Du stehst relativ zur gleichen Uhrzeit auf und dann hast du halt so deinen Job, wo du hingehst und so. Aber meistens ist meine Routine, dass ich mich nochmal auf links drehe, wenn du die Wohnung verlässt.
Das machst du echt sehr routiniert, ja.
Ja. Und heute war ich aber irgendwie schon wach. Und ich liebe es auch richtig krass, dass wir jetzt immer von Licht geweckt werden, weil wir diesen Jui-Schlauch hinterm Bett haben.
Größte Empfehlung, Lichtwecker. Hatten wir ja schon mal so ein bisschen. Aber jetzt haben wir hier so dieses Komplettsystem. Und man kann einfach einstellen, so wann soll denn morgen, wie lange soll das heller werden, bis zu welcher Helligkeit soll das denn, wann soll es wieder ausgehen?
Ich bin auch richtig verarscht davon jeden Morgen. Du hast ja dieses Sonnenlicht eingestellt, also so warmweißes Licht. Jeden Morgen denke ich, dass richtig geiler Sonnenschein ist.
In deinem Kopf macht das dann so.
Ja.
Da, 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 ja, ja. Da, da.
Da macht das jeden Morgen so richtig gute Laune. Dann gucke ich aus dem Fenster und merke, ah, fuck. Ist nicht, aber egal. Jedenfalls heute Morgen habe ich mich nicht auf links gedreht, sondern habe irgendwie mein Handy angemacht. Auch da kann man sagen, oh, ein Handy am Bett. Ich schwöre, ich hatte wochenlang jetzt hier mein Handy nicht mit am Bett. Sondern habe das immer hier auf dem Sofa laden lassen. Stimmt's?
Na klar. Jetzt eh keiner nachprüfen.
Ja, okay, gut, aber du hättest
aber mich ja Maria passt da sehr doll drauf auf, dass ihre Strahlung bei uns nicht ankommt. Weil meine ja schon.
Also,
ich habe so mein Handy immer mit am Bett.
Genau. Ich hatte jedenfalls letzte Nacht auch mit am Bett. Ich weiß nicht, gesund, bla bla bla. Und habe dann heute Morgen unter anderem deshalb nicht gesund, weil man dann morgens direkt irgendwie E-Mails und checken und bla und bin auf TikTok gelandet. Und dann hatte ich ja schon, ich lieb's ja, mich aufzuregen. Ich habe kein Aggressionsproblem. Ich finde, ich habe einen sehr guten Aggressionszugang. Aber jedenfalls hatte ich schon...
Problem für andere.
Riesenproblem für andere. Hatte ich um 6.50 Uhr oder so oder 7.10 Uhr heute Morgen schon einmal einen deutlich erhöhten Puls, weil ich habe ein Video gefunden von so einem... Ich habe tatsächlich seine Biografie, seine Vita gar nicht weiter gecheckt, aber ich würde jetzt mal sagen, irgendwas, der nennt sich irgendwas mit Therapy, hat dann aber irgendwie keine Zertifizierung oder weiter in seinem Profil genannt und spricht über die Mutterwunde. Macht so ein Walking, das ist sein ganzer Content irgendwie. Er hat knapp 250.000 Abonnenten auf TikTok und spricht anscheinend, ich habe mir ja nicht viele Videos weiter angeguckt, und spricht anscheinend über so psychologische beziehungsweise spirituell Coaching-Themen, würde ich es jetzt mal so nennen, weil Mutterwunde ist kein psychologischer Begriff, aber da kommen wir später nochmal drauf. Vielleicht, also ich habe super viel vorbereitet, aber ich weiß auch nicht, wie tief wir jetzt hier fachlich rein wollen, oder das ist ja auch scheißegal. Jedenfalls, weißt du, was eine Mutterwunde ist?
Na grob. Weil du wolltest ja heute schon mal so ansetzen, dann musste ich dich stoppen.
Tobi hat es mir verboten, weil ich sollte mein Pulver nicht verschießen.
Klingt schon so spannend und ja, Mutterwunde. Wahrscheinlich irgendwas, was speziell darauf zurückgeht, dass eine Mutter oder ich weiß nicht, ob es dann nur die Mutter sein kann oder andere Personen in der frühkindlichen Erziehung oder die halt Bezugspersonen sind, wie aus irgendeinem Grund verkackt haben und du das ja, irgendwie ein Trauma mit dir rumschleppst, schätze ich mal.
Das ist jetzt schon sehr, du hast schon zu viele fachliche Bücher gelesen. Trauma und so.
Also Mutterwunde heißt nicht, dass deine Mutter dir wehgetan hat.
Doch, genau das. Seine Definition, diese Spiri-Coaching-Definition davon ist, du hasst deine Mutter. Du hast tiefen Hass auf deine Mutter. Das ist die Mutterwunde. Also die hat dich seelisch verletzt. Zutiefst. Ne? So war auch die Aussage sozusagen von diesem Menschen in diesem Video.
Aber weil das vor kurzer Zeit passiert ist und weil man so schon ganz toll mit sich gearbeitet hat und dann aufgedeckt hat, was da alles schon scheiße war, mal früher irgendwann? Oder also warum?
Nee, das soll unbewusst sein. Also er hat davon in dem Video gesprochen, dass Männer mit Mutterwunde, also Männer, die ihre Mutter hassen, nicht wissen, dass sie ihre Mutter hassen. Ja, deswegen also das ist sozusagen versteckt, du hast diese versteckte Mutterwunde und die Idee von diesem Begriff aus der Spiri-Coaching-Szene Mutterwunde ist halt, weil du diese Mutterwunde hast, also diesen versteckten Hass auf deine Mutter, der dir nicht wirklich bewusst ist, reinszenierst du diese Mutterschaftsbeziehung, wo du dir eigentlich Fürsorge, Verantwortungsübernahme, Liebe, ne, von der Mutter wünschst, aber enttäuscht wirst von ihr und dann deinen Hass auf sie ausleben möchtest mit deiner Partnerin. Also die Mutterwunde zeigt sich dann in Mann-Frau-Partnerschaften, in denen dann also der Mann die Frau heranholt, um diesen unbewussten Hass auf seine Mutter in der Jetztzeit sozusagen zu bearbeiten. Und das können dann verschiedene Ausmaße annehmen. Er hat keine Beispiele genannt, aber wie man das jetzt so nennen würde, das kann gehen von regelmäßigen blöden Kommentaren über Dinge, wo du weißt, dass es deine Frau verletzt. Gewicht klassischerweise, was weiß ich, Haut, Intellekt, keine Ahnung. Ja, so Geschichten, du bist nicht sicher sozusagen für die Frau und du treibst sie so, ne, immer wieder in unsichere, verletzende Situationen. Fremdgehen kann sowas sein, immer wieder sich wiederholendes Fremdgehen. Das hat er nämlich auch gesagt, dass ich diese Mutterwunde vor allem eben auch in der Sexualität zeigen kann, also in einer stark, das ist halt auch immer was mich so abfuckt, dass wenn es in BDSM, dass in vielen Spiri-Bereichen die BDSM-Spielart was Krankes sein, weil du auf BDSM-Spielarten stehst, wo auch immer die jetzt gegliedert sind, ist was in dir kaputt. So, und Aha. Es gibt, ich habe hier ein Buch liegen im Regal, therapeutisches BDSM, und es gibt eine hohe Schnittstelle zwischen Menschen mit Traumata und BDSM. Das bedeutet aber nicht, dass nur Menschen, die traumatisiert sind, gerne im Spielbereich des BDSM unterwegs sind. Und auch nicht, dass das irgendwie potenziell traumatisiert ist. Egal, geht es jetzt woanders hin, da können wir vielleicht mal eine andere Podcast-Folge drüber machen, aber wo war ich eigentlich gerade? Dass ich das auch sexuell zeigen kann in gewaltvoller Spielart mit der Frau sozusagen. Also das Ding ist, du als Mann hast deine Mutter und lebst diesen Hass mit deiner Frau aus. Also du hast jetzt auch deine Frau. Das ist also auch eine, ja, oftmals dann gesamtgesellschaftlich genutzte Erklärung dafür, warum Männer so gewaltvoll gegenüber, ja, eigentlich allem sind, muss man ja sagen. Also ich weiß nicht genau, wie die Zahlen gerade sind, aber ich glaube 92% der Gefängnisinsassen sind männlich, 96% der Mörder sind männlich.
Ja, oder
sagen, Gewalt ist ein männliches Thema.
Da kommen wir jetzt auch schon, also switchen wir jetzt auch schon so ein bisschen weg von der Mutterwunde, oder? Also weil, ja, Männer haben sehr viel Wut und Hass, also tragen die in sich. Aber, glaube ich, ist der größere Punkt die Sozialisierung und nicht unbedingt diese einzelne Mutter.
Doch, na klar, die Mutter ist wieder schuld. Die Frau hat es kaputt gemacht. Verstehst du? Natürlich ist der einzige Grund. Deswegen hatte ich ja schon Puls heute Morgen. Ich dachte, natürlich war ich wieder gewesen oder was, dass der arme Schatz jetzt nicht so funktioniert. Mein Gott, 36 Jahre ist er alt geworden, hat vielleicht einen Bachelor, Master, Doktor studiert. Aber natürlich ist es noch die Mutti gewesen, oder was? Also wie alt dürfen wir denn werden, dass das keine... Sorry?
Scheiße, Mann, das wäre auch mein Moment gewesen.
Wir haben so Knöpfe.
Wir sind noch nicht so drin, ja. Aber das nächste Mal, wenn Maria hier ausrastet, habe ich gesagt, dann muss das mit Mickey Maus Stimme passieren.
Da weiß ich nicht, ob ich mich dann noch konzentrieren kann auf meinen Ausraster oder ob du ihn nicht sofort beendest. Naja, jedenfalls, darum soll es ja jetzt gerade auch gar nicht gehen. Sondern ich würde halt in erster Linie gerne mal, weil ich das einfach spannend finde, dieses Thema beleuchten und würde halt gern reingehen in, was ist denn dran an Mutterwunde? Und du hast jetzt schon so ein paar Sachen gesagt von den Dingen, die wir einfach auch gelernt haben in der Zeit, in der wir an unserer Beziehung gearbeitet haben. Ja, was glaubst du denn? Was ist da dran? Also was fällt dir ein, vielleicht auch aus den Dingen, die wir schon so gelesen haben für unsere Beziehung, wenn du das Wort Mutterwunde hörst? Also was kennst du denn?
Ja, also ne, so wie ich das vorhin schon mal so versucht habe zusammenzufassen, aber ohne dass ich mich jetzt da groß drauf vorbereitet hätte, hätte ich halt gesagt, dass, also meine ersten Fragen wären gleich mal, geht's halt nur um die Mutter? Oder, also ist die Vaterwunde dann was ganz anderes für die Folgen, die heute dann daraus entstehen? Oder eigentlich, also ist das mehr so ein Überbegriff für, was ist denn so Kind schiefgelaufen oder welche Bedürfnisse wurden als Kind nicht erfüllt von den Bezugspersonen? Und dass Mutter hier eigentlich nur für die größte Bezugsperson überhaupt steht, könnte aber auch jemand anders sein. Also wie ist das gemeint?
Genau, das ist auch problematisch daran, dass halt die Mutter eben verallgemeinert immer halt die Person ist, die Liebe geben muss. Also wenn mit dir irgendwas nicht geklappt hat, dann war es halt die Mutter. Ja, weil vom Vater können wir das doch gar nicht erwarten. Mensch, der ist so arbeiten, der ist so im Krieg.
Ja, so im Krieg.
Der kann dir doch nicht Liebe geben, damit du heilst oder so.
Framstag bei Penny.
Das ist doch einfach Muttis Aufgabe. Also klar, wir sind da wieder in dem binären System. Im Englischen gibt es die Begriffe Mommy-Issues und Daddy-Issues. Und dann sind ganz klar halt diese Zuschreibungen. Also bei der Mutter fehlt Kümmern her. Also die hat nicht genug geliebt oder halt auch zu sehr. Diese Überidentifikation der Mutter mit den Kindern, dass sie also zu kontrollierend wird und sowas, aber eben Mutter sehr präsent auf eine Art, überpräsent oder ne, unterversorgt, weil kannst ja nur Liebe von der Mutter kriegen, ist ja ganz klar. Und bei der Vaterwunde ist es dann eher dieses Ding von Papa ist nicht da, Papa stolz machen, ne?
Weil man diese Eigenschaft auch schon mal einfach dem Vater zuordnet.
Genau, Väter sind halt nicht da. Das ist halt, ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es war bei mir auch so. Mein Vater war halt schon 13, 14 Stunden am Tag nicht da. Aber wenn er nach Hause kam, so, ich habe viele Erinnerungen, da haben wir zusammen geduscht oder ne, hat mich bekümmert auf jeden Fall, wenn er dann da war. Deswegen so dieses, naja, die Männer gehen halt raus und arbeiten. Aber ja, genau, daher kommen diese Begrifflichkeiten und die beziehen sich halt genau auch auf diese Modelle von die Mutter kümmert sich und der Vater ist halt nicht.
Okay, so. Jetzt für mich schwer zu begreifen. Also eigentlich ist die Antwort nein. Also eigentlich geht es bei diesem Begriff nicht wirklich um die Mutter.
Genau, ja.
Klar. Gehen wir jetzt mal davon aus, irgendwie, du hast genau diese Probleme, die wir vielleicht noch gleich erörtern. Was gibt's da? Wie merke ich das bei mir? So, wenn ich jetzt aber mehr bei meinem Vater aufgewachsen bin, weil ich ein Trennungskind bin oder weil Großeltern, was weiß ich, die da waren, also männlich, weiblich, meine größten Bezugspersonen halt eigentlich.
Ja, das ist halt mal eine große Kritik. Also es gibt halt ja alles in gut und alles in schlecht. So. Und es gibt halt bestimmt eine gute Spiritualität und es gibt halt auch so eine toxische Spiritualität. Ne? Und auch in dieser toxischen Spiribubble geht es dann halt darum, ja, wenn deine Mutter nicht da ist, dann hast du die halt auch, weil Mütter haben sich halt zu kümmern und Väter haben halt nicht. Also da geht es ja auch ganz viel um klassisch weibliche und klassisch männliche Energie. Das ist ja das nächste Ding, wo ich...
Also, hey, lass uns mal dabei bleiben.
Ja, ja, aber das, ne, also genau, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ist es nicht eigentlich eher ein, meine Bezugsperson hat Trauma in mir ausgelöst Thema?
Ja.
Und die Theorie, die sich damit beschäftigt, es gibt verschiedene, aus verschiedenen Blickwinkeln, aus gesellschaftlichen, politischen, psychologischen Blickwinkeln und eine, ich glaube, der Haupttheorien, die halt auch durch Social Media gewandert ist, ist halt Bindungstheorie. Na, wir kennen also verschiedene Bindungstypen, sichergebundene, da gab es dieses, jetzt weiß ich gerade nicht, wie es heißt, diesen Versuch mit den Kindern, wo die, ich glaube, Zweijährige in den Raum gebracht haben und dann ist die Mutter raus. Und dann haben sie halt die Kinder das Verhalten beobachtet, ne, und dann kam die Mutter wieder rein und haben sie wieder das Verhalten beobachtet. Ne, und dann gibt es eben 3 oder 4 Typen, das weiß ich jetzt gar nicht, also klar, sicher gebundene Kinder, unsicher gebundene Kinder, dann gab es noch den ambivalenten Typ, falls überhaupt was Viertes gab, so. Und das ist also erstmal ein Thema, wo wir absolut nicht negieren können, dass das unser Beziehungserleben beeinflusst. Also es ist eine der ersten Theorien, mit denen ich mich auch im Studium beschäftigt habe oder wo ich diesen Satz gehört habe, war eben, wir wiederholen in unseren erwachsenen Beziehungen immer unsere erste Bindung.
Mhm.
So, die Reinszenierung unserer Beziehung ist oft die Reinszenierung unserer allerersten Bindung und das ist eben oft zur Mutter. Ne?
Weil
die Mutter
sprich, um mal den Circle irgendwie zuzumachen, Mutterwunde ist jetzt in einer Form da, wo die Mutter nicht so doll anwesend war vielleicht oder wo sie nicht so viel Kapazität für mich hatte, lerne ich als Kind, wie ich mich dann eben darauf anpasse. Nämlich wahrscheinlich bin ich eher so drauf, dass ich irgendwie wahrscheinlich mit mir alleine klarkomme, weil ich mich darauf angepasst habe.
Ich glaube, das war dein Umgang damit, weil mein Umgang damit war, dass ich alles von mir verborgen habe, womit Mutti nicht klarkommen könnte und ich mich übermäßig anpasse, halt mit Mutti verbringen zu können. So genau, da gibt es dann diese zwei Typen, die entstehen, Autonomietypen und Verschmelzungstypen. Da kommen wir schon wieder in die Traumatheorie. Aber ja, also das ist so eine Geschichte, wo ich sagen würde, okay, das gibt's ja wirklich.
Mhm.
Ja, wo man jetzt aber nicht, also man da klar davon sprechen, du hast deine Mutter, wenn du einen unsicheren Bindungsstil hast. So. Also es, genau. Weiß ich jetzt nicht. Also,
ne? Das kannst du auch schlecht widerlegen, ne? Also wenn dir jetzt jemand sagt, du, meine ganz klare Theorie ist, ich habe da auch Beobachtung zu, dass du unbewusst deine Mutter hast. Und dann untermauerst du das mit Dingen, die tatsächlich ja in Beobachtungsstudien halt einfach erwiesen sind. Da kannst du ja auch nicht widerlegen. Das ist Schrödingers Bindungsstil hier. Also es könnte genauso sein, wie es nicht sein kann.
Ja,
also,
ja,
deswegen
genau.
Ist es für mich auch so ein bisschen
Ja.
Ja, lass doch mal über das reden, was vielleicht ein bisschen mehr Hand und Fuß hat.
Und da bin ich halt immer, dass ich glaube, das ist halt, also es gibt halt Menschen, die sind in was akademisiert und haben dann über verschiedene Bildungsabschlüsse bis hin zur Promotion vielleicht ja auch, sich so ein Thema angeguckt, wie zum Beispiel Bindungstheorien und stellen dann halt fest, in welchen Bereichen die wirken und in welchen Bereichen die nicht wirken. Und dann gibt es so Autodidakte. Hitler war ja auch ein Autodidakt.
Mhm.
Also Menschen, die sich so durch Bauchgefühl und Beobachtung irgendwie einem Thema nähern und dann aus ihrer Brille für dieses Thema Regeln aufstellen. So. Und
Jut, es gab jetzt auch noch keinen richtigen Blueprint für die Weltherrschaft.
Ich war schon wieder nicht mehr bei Hitler. Fand das nur, ich finde, ne, wenn man so, hey, es reicht doch einfach, wenn man sich die Welt anschaut und so, ja, so hat es Hitler auch gemacht. Vielleicht willst du besser sein als Hitler. Das war gerade so ein bisschen, weißt du, das war so, deswegen habe ich es gesagt. Ja. Genau. Und dann kann ich auch verstehen, dass man das dann halt darauf runterbricht und sagt, ja, ist ja ganz klar eine Mutterwunde. Also ganz klar, du bist halt, pass auf, ich erkläre dir das auch, wie ich das beobachtet habe. Ne? Du bist gemein zu deiner Frau, deine Frau ist eine Frau, deine Mutter war auch eine Frau.
Hm.
Du, das war Conclusio, kannst halt nichts sagen. Ne?
Crazy, ja.
Wahre Demonstrandum.
Und über den Vater müssen wir in dem Konstrukt ja auch gar nicht reden, weil der war ja gar nicht da.
Eh abwesend, genau.
Ja,
deswegen hast du ja eine Vaterwunde.
Ach so, ja.
Also du funktionierst, das ist halt, das ist so, also wie gesagt, um erstmal abzudecken. Es gibt die Bindungstheorien und da kann man halt schon sagen, okay, es gibt halt eher sichere und eher unsichere gebundene Kinder. Gleichzeitig sagt halt Wissenschaft ganz klar, dass nicht alles, so wie es halt in Social Media auch oft dargestellt wird, du kannst nicht alles auf die Bindungstheorien runterbrechen, weil wir erleben, also unser Gehirn ist hochgradig plastisch, neuroplastisch. Das heißt, unser Gehirn kann sich anpassen, verändert sich auf alles, was wir so haben. Und wir haben ja nicht als einzige Bindung in unserem Leben unsere Eltern, hoffentlich. Sondern wir kommen dann in Kita oder kommen mit anderen Kindern in Kontakt, in Schule spätestens. Da bilden sich Freundschaften aus und so. Das heißt, wir sind viel, viel mehr Bindungsmustern ausgesetzt als nur dieser Ursprungsbindung. Das heißt, diese Ursprungsbindung wird ergänzt, wird überschrieben, wird erweitert. Ne? Also es gibt hinreichende Belege dafür, dass wir auch in Beziehung wieder heilen können. Also das, was einfach nur ein Beweis ist für Neuroplastizität, das Gehirn kann sich anpassen, verdammt. Ja,
ja, Leute lieben Schubladen erstmal.
Ich liebe Schubladen auch, aber für Socken. Und wir haben dafür eindeutig auch zu wenig in dieser Wohnung tatsächlich, weil ich habe nur noch diese eine Paar Socken, was ich gerade trage.
Ja, dann habe ich doch eine Schublade.
Noch wieder ausmachen, glaube ich, mein Herz.
Gut.
Ah nee, ist von alleine ausgegangen. Na gut. Okay, und der nächste Bereich, aus dem Mensch das kennen könnte, wäre die Psychoanalyse. So, und in der Psychoanalyse, da gibt es tatsächlich auch Beobachtungen zu den Männern, dass frühe Belastungen, wie zum Beispiel eine ambivalente Mutter, komm her, du bist mein Leben, geh weg, du bist schuld daran, dass ich mich nicht, ne, so dieses komm her, geh weg Ding ist ja für Kinder auch ganz, ganz schlimm, dass die halt Trauma entwickeln aus diesen komplexen frühkindlichen Erfahrungen und dass die im Nervensystem bleiben, also wie Abdrücke im Nervensystem bleiben und sich dann eben in ähnlich traumatisch fühlenden, starken, emotionalen Situation mit der Partnerin wieder, das Nervensystem wieder reagiert sozusagen wie auf die gleiche Situation wie damals.
Ja.
Ne? So. Das Theorem gibt es halt auch, stark runtergebrochen, stark vereinfacht, weil wir sind kein Psychologie-Podcast, so, sondern ich will einfach jetzt ja nur mal ansprechen, dass es einfach zu einfach gesagt ist. So, das wäre jedenfalls mein ganz großes Anliegen, genau.
Kurzer Perspektivwechsel.
Ja.
Das geht alles so morgens in dir ab?
Ja,
das waren so genau. Wenn du dein Handy einmal...
Genau, das waren so die ersten Gedanken
dazu. Während ich aufstehe, meinen ersten Termin um 7.45 Uhr habe, live, heißt, ich muss aus dem Haus. Und dann steht da so im Schlipper in einem anderen Raum. Und man hört einfach nur aus so einem Nebenraum schon, na sag mal, was ist denn das hier? So. Also von daher eigentlich ganz witzig, wenn dein Handy da lässt. Aber um jetzt mal, das war jetzt, du hast auch nochmal Routine angesprochen. Das war jetzt dann die Routine oder ging die noch weiter?
Ja, meine Morgenroutine ging dann weiter mit der Recherche zu dem Thema, ne? Das ist halt also das, was ich jetzt hier eben auch so ein bisschen vorbereitet habe, um ein bisschen nochmal mehr Blickwinkel mit reinzubringen. Und dann habe ich angefangen, die ersten Videos dazu aufzunehmen. Also es ist ja immer das, ne, wenn ich Gedanken habe und irgendwie in diesen Gedanken vorankommen will, da muss ich ja darüber reden. Also wie jetzt hier zum Beispiel im Podcast oder halt mit dir. Deswegen war das vorhin auch so scheiße, dass wir da nicht drüber reden konnten, als wir frühstücken waren. Und deswegen mache ich ja eben auch Social Media, damit ich halt mal meine Gedanken so, ich muss die rausbringen und dann komme ich da erst voran und weiter mit. Wenn, ja, ich finde halt immer, also ich fände jetzt irgendwie auch spannend, wenn wir mal so unsere Mutterbeziehung beleuchten würden, ne? Also bis hierhin, dieses Bindungsthema, wir hatten es ja gerade schon so ein ganz bisschen angesprochen mit Autonomie und Verschmelzungstyp und so, wie uns das in unserer Beziehung eben auch beeinflusst, finde ich an der Stelle ganz spannend eigentlich. Und dazu gehört ja auch, wie ist denn unsere Beziehung zu unseren Müttern? Also fühlst du dich wohl damit, das zu erzählen?
Oh, so vor allem das mal aufzubauen, ist glaube ich ganz spannend. Es ist ja immer so ein Ding wie ist es heute? Wie habe ich es damals gefühlt? Was ist bei mir passiert? Dass da irgendwie sich vielleicht was geändert hat? Ja. Und so weiter und so fort.
Willst du, soll ich? Wer will anfangen?
Dann fang du erstmal an. Ja.
Ja, also ich glaube, ich hab da so richtig öffentlich noch nie drüber gesprochen und vor allem halt auch mit meiner Mom nicht so richtig drüber gesprochen, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie das nicht gut einordnen kann. So, ich hatte ein großes Mutterthema, Klassiker. Ich habe schon gesagt, mein Vater war halt auch nicht da und ich bin mit meiner Mutter zu Hause viel alleine gewesen und meine Oma hat mit da gewohnt. Also schon klassisch. Die Mutter von der Mutter, meine Mutter. So, zwei Mütter im Prinzip. Mhm. Und wir hatten auch das ganz klassische Muster von, meine Oma war übertrieben nachsichtig mit mir und meine Mutter war schon streng.
Jo.
Eine sehr strenge Mutti. So eine ganz, ganz klare Grenzen, ganz, ganz wenig Spielraum, irgendwie auch manchmal so ein bisschen unberechenbar für mich, was sich heute viel in mir widerspiegelt, weil ich habe ja nun ADHS und wir wissen alle, das wird vererbt. Und von irgendeiner Seite oder von beiden muss da auf jeden Fall auch ein Einschlag dabei sein. Naja. Meine Mutter hatte gerade gegründet, als ich ungeplant zur Welt kam. Und dementsprechend war auch nicht super viel Zeit für mich oder ne, Ressource. Mhm. Und ich war halt auch, also so wurde mir das erzählt, ein Schreibaby. Also ich habe nicht geschlafen, wenn du mich nicht im Arm hattest und getragen hast.
Ja.
Also im Wagen legen und nee, ich brauchte Hautkontakt. Aber ich glaube, also Mütter bestätigen mir, das ist normal. Das ist nicht Schreibaby, sondern das ist einfach Baby. Dementsprechend kenne ich aber halt die Geschichte, dass ich so...
Die ein Schreibaby haben.
Achso.
Sagen halt, das ist normal.
Ja. Okay. Mhm. Ich habe ja keine Kinder, deswegen. How could I know? How could I know?
Ja.
So genau, das heißt, diese präsente Mutterrolle, abwesende Vaterrolle, das habe ich gerade schon gesagt. Ne? Papa war halt den ganzen Tag weg und wenn er dann kam, war natürlich, oh, Papi und so, ne? Und dann haben wir halt, war halt der Spaßpapi irgendwie so ein bisschen mehr Versorgung übernommen und sowas. Und mein Vater ist auch eher der ruhige Charakter und meine Mutter ist eher der impulsive Charakter. Also Impulsivität habe ich zu 5000% von meiner Mom. Und das war so schlimm, dass ich mir als Kind, körperliche Gewalt war ein, oder körperliche Züchtigung, würde man das ja eher nennen. Einer der Lieblingssprüche von meiner Mom war ganz lange, schade um jeden Schlag, der daneben gegangen ist. So, Schlagen ist gut in der Erziehung.
Mhm.
Und das war halt auch, mir wurde nicht viel erklärt als Kind, sondern ich wurde halt geschlagen und wusste dann halt auch noch nicht, was ich falsch gemacht habe, aber auf jeden Fall wusste ich, das war nicht in Ordnung. So, ne? Und das ging eben so weit, dass ich zum Beispiel, ich wusste, Türen schlagen, also Türen knallen ist nicht erlaubt zu Hause. Und ich weiß noch, ich habe einmal eine Tür geknallt und dann stand ich hinter der Tür, weil ich wusste, sie kommt hinterher und ich fange mir eine und das war auch so. Also ich habe dann gewartet sozusagen auf die Backpfeife. Das war so meine Mutterbeziehung und dann habe ich mich also auch, ich weiß gar nicht mehr in welchem Alter, aber habe ich mich so unverstanden und einsam und gefühlt, dass es eine Phase gab, in der ich mir gewünscht hätte, Mutti wäre nicht mehr da.
Mhm.
So, also da war wirklich auf jeden Fall diese ganz große Missverständnis für, warum behandelt die mich so? So, ich merke ja, ich nerv dich, aber ich mach's ja nicht mit Absicht. So, ich bin seit 5 Jahren am Leben, so, ich habe noch keine Ahnung, wie dieses Leben funktioniert. Warum bist du denn so wütend mit
mir? Und du weißt auch nicht, wie anders.
Und ich weiß auch nicht, wie anders, genau.
Erklärt, ne?
Jetzt als erwachsene Person, das ist auch einer der Gründe, warum ich keine Kinder habe, kann ich halt ein dünnes Nervenkostüm über Stimulation, wenig Schlaf, die Frau war auch selbstständig. So. Ich kann vieles jetzt definitiv nachvollziehen, nicht am Verhalten, aber an der Emotion, die zu dem Verhalten geführt hat bei ihr. Klassischerweise war Papi halt immer der Gute, wobei mir dann auch erst als Erwachsener aufgefallen ist, ja, wieso hat denn der eigentlich niemand gesagt?
Ja.
Also entschuldige mal bitte, du hättest ja wohl auch mal deiner Frau sagen können, dass sie vielleicht nicht zuhaut, oder? Wer irgendwie. Aber so war das halt früher. Ich glaube, die beiden haben halt an Prügel, was ich bekommen habe, das Zehnfache bekommen.
Ja.
So, die waren Nachkriegsgenerationen erzogen, für die, ja, die kannten das doch alle nicht und das war halt früher einfach so. Aber das habe ich auf jeden Fall in Therapie doll aufgearbeitet. Also doll lange auch aufgearbeitet, ja. Genau. Und deswegen war für mich auch dann jetzt irgendwann klar, ich möchte.
Weil du das besser nachvollziehen kannst, weil du dich selber kennst und da einfach sagst.
Alles davon. Ich bin kein Charakter für ein Kind. Bin weder geduldig, super impulsiv, habe ein hohes Bedürfnis an Ich-Zeit, bin schnell überstimuliert. Also es ist einfach all das, was mir in meiner Kindheit auch so wehgetan hat. Und natürlich, ich könnte mich vielleicht anders verhalten und so, aber auch das kostet ja einfach wieder Ressourcen. Habe ich die Ressourcen. Das heißt, am Ende ist es Geld und ich müsste mir halt Unterstützung kaufen und sowas. Und dann muss ich halt sagen, nee, das so wichtig ist mir jetzt nicht. Mhm. Ja. Habe ich was vergessen?
Also weiß ich ja nicht. Ich glaube, für mich war jetzt ja nichts Neues dabei, aber für alle anderen ist es vielleicht super interessant.
Ja.
Nee, ich hatte nur noch eine Frage dazu. Hast du da ganz klare Verbindungen, die du weißt, die du genau, also wenn wir jetzt über diesen tollen Begriff Mutterwunde reden und du deinen Hintergrund erklärst, hast du also was du aus dieser Mutterwunde direkt überträgst, wo du heute merkst, oder ist aber Verhalten, das ist irgendwie gar nicht mehr nötig oder das ist eigentlich, das bringe ich da noch
irgendwie mit?
Ist da was hängen geblieben?
Auf jeden Fall. Also ich mache auf jeden Fall, also was war Standard bei uns? Ich habe irgendwie Mist gebaut, Mama war wütend, hat mir das auf irgendeine Art und Weise zu verstehen gegeben und dann bin ich ganz klein geworden. Das mache ich auch heute noch. Ich habe in Freundschaften, ne, wenn also Freunde oder wenn Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind, mir darlegen, mich schlagen. Also mache mir heutzutage nicht mehr körperlich, aber eben. Ja. Ich fühle mich geschlagen dann durch ein, das war total scheiße von dir oder du hast dich hier, ne, wie auch immer, merke ich, wie ich innerlich so ganz klein werde und der Impuls irgendwie da ist, mich total zurückzunehmen, selbst wenn in den allermeisten, ich bin keine aggressive Persönlichkeit im Sinne von, keine Ahnung, ich will andauernd irgendwen schlagen oder sowas, sondern ich habe einen ganz dollen Bullshit-Radar. Wenn ich das Gefühl habe, dass du mich gerade bullshittest, dann I shit a lot also. So, und dann wäre ich halt sauer. Das heißt, meistens hat es eigentlich einen Grund, wenn ich so aus der Haut fahre, obwohl ich, niemand muss aus der Haut fahren, ne? Ich bin halt einfach, ja, noch nicht gut zu Ende therapiert. Oder mein Special Effekt, da bin ich immer noch so ein bisschen, will ich das überhaupt weghaben oder finde ich es eigentlich geil, dass ich so bin. Genau. Und da merke ich das auf jeden Fall, dass ich dann sehr schnell anfange, den anderen zu regulieren. Also, dass ich dann schnell so in die Energie reingehe, irgendwie, was halt so nötig ist, was ich glaube, ne, heute bin ich ja viel verbalisierter, ich habe viel mehr, ne, Vokabeln dafür, ich habe Methoden dafür gelernt, ja. in der Therapie auch und so, da irgendwie auch mit umzugehen und nichtsdestotrotz falle ich da eher rein, dann eben ganz doll bei dir zu gucken und auch irgendwie gar nicht, ich bin in engen Beziehungen nicht gut darin durchzuziehen, zu sagen, du hast dich gerade scheiße verhalten und mein Scheißverhalten war eine Reaktion auf dein Scheißverhalten. Bin ich nicht gut drin, wenn wir sehr eng befreundet sind oder sehr eng in Beziehung sind. Oder wir sind wieder so eng in Beziehung wie mit dir. Da würde ich sagen, da kann ich es dann doch wieder sehr gut, oder? Standhaft bleiben und sagen, da hast du das Gefühl, ich ordne mich viel unter, wenn wir konflikten.
Also kenne ich nicht von dir.
Ja.
Ja, interessant, das von anderen mal zu hören.
Ja, genau. Ja, aber das ist da, wo ich sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall aus meiner Prägung, so, wo ich sagen würde, irgendwie so richtig, zu mir gehört es eigentlich nicht, zu meiner tatsächlichen Persönlichkeit, zu meinem Charakter, aber es ist so angelerntes Verhalten irgendwie.
Mhm.
Was man am ehesten so Mutterwunde hinzufügen könnte.
Ja. Okay.
Ja, erzähl von dir.
Mhm. Ja, naja, also bei mir ist ja irgendwie nochmal ein bisschen komplexer im Sinne der Aufstellung. Na gut, also bei dir war die Oma auch mit da. Gab es da eigentlich irgendwas? Also, wie groß war ihre Rolle? Dann komm ich gleich zu mir.
Super groß. Also ich habe auch, mein Opa ist gestorben in dem Jahr, in dem ich geboren wurde oder ein Jahr danach. Und dann haben, weil es meiner Oma natürlich nicht gut ging, haben meine Eltern mich halt zu ihr mit ins große Ehebett gelegt und da habe ich 12 Jahre geschlafen. Also Oma war dadurch bedingt, dass sie halt irgendwie, ja, klassisch auch, ich glaube, die war zu meiner Mutter genauso streng wie meine Mutter zu mir, aber zu ihrem Enkel dann halt nicht mehr, zu mir. Und ich hatte auch dadurch, dass ja Oma halt irgendwie auch keinen so richtigen Erziehungsauftrag hatte, außer, wobei ich finde, man hat nie so einen Erziehungsauftrag, sondern es geht immer nur darum, die Kinder zu lieben und Beziehung zum Kind zu machen, aber ein anderes Thema. Hatte ich halt gerade auch als Kleinkind eine super gute Bindung zu meiner Oma. Und meine Bestrafung, also als Kind wurde ich damit bestraft, dass ich nicht bei Oma schlafen darf.
Ach.
Das war meine Bestrafung. Ich habe fürchterlich geweint, weil ich in meinem eigenen Bett schlafen musste und so. Und auch vor allem alleine schlafen war sowieso nicht so meins. Ja.
Ja, heute immer noch so.
Verrückt.
Ja.
Ja, und da, das war vielleicht auch so das Gute, ne, dass ich eben nicht nur diese, das jetzt mal strenge, überforderte Mutter hatte, strenge, angestrengte Mutter, sondern eben auch diese nicht strenge, ich habe schon 3 Kinder großgezogen, mein Gott, das schaffe ich hier auch noch, Oma, irgendwie. Genau, ja.
Also, glaubst du, dass das irgendwie auch viel repariert hat?
Absolut. Absolut. Ja, ganz viel.
Band. Bei mir war es so, also irgendwie so gefühlt hatte ich super, wenn also.
Okay. Alles gut, 1, 2, 3.
Wenn ich so darüber nachdenke, wie viele Leute so großen Einfluss auf mich hatten, weil ich da viel Zeit verbracht habe, da gibt es einfach super viele.
Ja, das war bei mir auch so. Also Mutti hatte ja eine Kneipe und ich habe erst gerafft, dass die ganzen Onkels und Tanten nicht meine Onkels und Tanten sind.
Die Onkels und Tanten, die immer bei uns essen kommen.
Ja, genau, ne? Also ja. Wir hatten halt immer Besuch da. Ich war jetzt nicht abends da, wenn Kneipenbetrieb war, da war ich natürlich nicht, aber mittags, nachmittags war ich halt schon auch da unterwegs. Ja.
Und ich frage mich gerade, ob mein Sohn, mein Trainer, Onkel Steven, ob das für ihn Onkel ist.
Dass er nicht rafft, dass das
nicht Familie ist. Er hat ihn schon immer so genannt, weil ich habe ihn ja immer mit zum Karate-Training genommen. Und jetzt ist er selber manchmal bei Steven. Und das ist halt für ihn Onkel Steven. Ja. Der spricht ihn halt als Trainer auch so an. Wenn er eine Frage hat zu dem, was er machen soll. Okay, na gut. Genau, viele Personen bei mir. Nee, aber ich meine auch wirklich die jetzt nicht einfach nur so da waren, und irgendwie, sondern bei denen ich war. Bei denen ich halt viel Zeit verbracht habe. Weil, ja, bei mir war es ja super speziell, weil ich sozusagen Pflegekind bei meinen eigenen Großeltern war. Meine Mama war da, hat auch eine Rolle gespielt, also und heute immer noch, für mich. Und aufgrund ihrer Behinderung, ja, hat sie natürlich keinen, also sie braucht ja selber Betreuung. Und dann war es ganz lange halt so, dass ich bei ihr, ja, es ein bisschen schwierig war irgendwie, dass ich bei ihr alleine bin. Und die ersten Jahre haben wir alle zusammen in einer Wohnung gewohnt. Und wir hatten einfach nur so ein Zimmer.
Wer alle zusammen?
Ja, bei meinen Großeltern. Mama und ich hatten da ein Zimmer. Weil bis dahin, denke ich mal, war sie ja einfach in Betreuung und hat deswegen damit gewohnt. Und ja, so war das dann irgendwie. Ganz lange, kurz bis vor Anfang der Schule war das so. Und kurz vorm Beginn der ersten Klasse ist sie dann in so eine Einraumwohnung gezogen, also weg von ihren Eltern. Und ich bin dann aber da geblieben und das war nicht weit weg, das war einfach nur ein paar Türen weiter, weil sie braucht ja selber weiterhin Betreuung. Und ich war dann am Wochenende einfach richtig bei ihr. Einfach immer, es war immer so ein bisschen, da gab es nicht so feste Regeln. Dadurch, dass das alles so nachbarschaftlich war, war das einfach so, bist du bereit? Nee? Wird später kommen? Ja, dann holen wir dich nachher ab. Irgendwie so war das immer nur so. Ja, genau. Und dann müsste ich jetzt eigentlich mal diese ganzen Personen durchgehen, so welche gefühlt, welchen Einfluss da auf mich hatten. Nämlich, wenn ich irgendwas, also wenn ich irgendein Bedürfnis hatte, was über ich habe Hunger, ich habe Durst hinausging, dann bin ich relativ früh halt nicht mehr zu Mama. Wenn es irgendwelche organisatorischen Themen war, dann gerade so ein bisschen später, zweite, dritte Klasse, wo man dann auch seine Hausaufgabenhefte selber lesen kann und anfängt, Verantwortung für seinen Shit zu übernehmen. Ja, habe ich das nicht mehr an sie gerichtet. Ja, A, konnte sie mir gar nicht so gut helfen. Und ja, ich hatte einfach das Gefühl, so von ihr kriege ich eher andere Sachen. So, Emotionalität habe ich gar nicht so richtig beigebracht bekommen. Ich wollte gerade sagen, hätte ich mir dann da und wie und wo abgeholt, weiß ich gar nicht so richtig. Weil mir hat niemand irgendwie Emotionen erklärt oder wie sich was anfühlt irgendwie. Wir haben hier gerade dieses tolle Gefühlstagebuch für den Kleinen, wo man mal einfach zusammen durchgehen kann, wo dann einfach drinsteht, guck mal, das ist Wut. Wut fühlt sich an wie, da ist was in deiner Brust und so weiter. Und das kann man da und da spüren und so weiter. Wäre ja mega gewesen. Aber ich glaube, selbst wenn, dann wäre ich damit halt eher nicht zu ihr gekommen. Was sie gut gemacht hat, ist das, was sie gesehen hat, irgendwie so abzufangen. Also sie war, glaube ich, die allerkörperlichste von all meinen Bezugspersonen. Da wurde viel reguliert, einfach durch Körperlichkeit.
Körperlichkeit ist jetzt sehr neutral, um jetzt kuscheln.
Ja, ja, ja.
Ja, Körperlichkeit
nee, also
könnte Schlagen sein.
Keine Gewalt, nee. Also, nee, nie. Also, gar keine Gewalt. Gar keine körperliche Gewalt. Und, ging es mir nicht gut mit irgendwas, so gerade als Kind, jetzt weiß ich, dass es nett gewesen wäre, wenn mir mal irgendwie jemand erklärt, was ich da fühle. Aber sowas gab's nicht. So. Und von ihr schon gar nicht, weil selber hat sie es ja auch nicht so richtig verstanden und selber auch nicht gelernt. So. Aber was ich immer hatte, war immer an ihr wie so ein sicherer Hafen, wo ich dann zumindest hingehen kann, mich einkuscheln kann, wo ich einfach so ein bisschen körperlich gepampert werde. Ja, aber so hat sie auch ihre Liebe gezeigt, meistens über, naja, viel Geld hatte sie ja nie, aber über so Mitbringsel, Geschenke, wenn sie schon, also ich war jeden Tag da irgendwie und hat mit mir zusammen ferngesehen und war irgendwie, ne, das war jetzt weniger diese Erziehung, aber sie hat viel Zeit mit mir verbracht und das war ihr, glaube ich, auch einfach wichtig. Ist mit mir rausgegangen, es gab ja dann auch schon kurz vor diesem Umzug gab es bei ihren Lebenspartner und mit dem war sie dann auch, schieß mich dort, ich glaube, bisschen über 20 Jahre zusammen, bevor er dann gestorben ist.
Das war aber nicht dein Vater.
Nee, das war nicht mein Vater. Der war ja abwesend.
Da sind wir, ne? Und wer hier Mutterwunder, Vaterwunder und so.
Genau. Das war nicht mein Vater. Und den Claim hat er sich auch nie genommen, tatsächlich. Aber er war halt eine von diesen Vaterfiguren. Also, weil Mama ja so viel Zeit mit mir verbracht hat, war er dann auch da. Irgendwann war er dann auch viel mehr da und hey, irgendwie war es auch nie so richtig klar. Das sind irgendwie so witzige Geschichten. Der hat auch viel gelogen über die ganzen Jahre, ganz viele krasse Geschichten da. War auch nie so richtig klar, hat er noch einen eigenen Wohnsitz oder nicht? Dann war er immer weg, aber geht der arbeiten eigentlich? Der hatte manchmal Geld, manchmal nicht. Über 20 Jahre war das einfach ein riesen Fragezeichen und selbst wenn man ihm die Fragen gestellt hat, konnte man nie so richtig sicher sein. Stimmt das eigentlich?
Hattest du daraus ein Gefühl von Unsicherheit in deiner Kindheit? Kannst du dich da erinnern? So, auf wen kann ich mich hier verlassen? Wer sagt die Wahrheit? Finanzielle Unsicherheit? So.
Ah, nee. Nee, weil ich war ja bei den beiden sozusagen immer nur so Gast. Also die waren, wie gesagt, die waren beide gar nicht die mit mir Sachen organisieren. Und deswegen war es mir eigentlich auch, also ne, er war halt da. Und für mich.
Ja, aber dann sind das ja auch nicht richtig deine emotionalen Bezugspersonen, die so richtig viel in dir ausgelöst haben, oder?
Naja, doch, weil die waren ja viel um mich rum. So, und anwesend waren die schon mit am meisten.
Ja.
So, was hat das aber jetzt, wenn ich mir jetzt Gedanken drüber mache, was hat das mit mir gemacht? Jo, ob jetzt keiner da gewesen wäre oder die beiden. Das ist so, emotionale Bezugspersonen war da schon mal nicht. Aber, also vielleicht habe ich mich dann damit noch wahrscheinlich irgendwie einsam gefühlt. Dadurch, dass ich aber das bewusst gar nicht hatte, dass das irgendwie wichtig sein könnte, hat es mir auch nicht gefehlt. Deswegen konnte ich super mit denen einfach umdeideln, rausgehen, auf Spielplätze gehen, ein Eis essen, haben mir eine Zeitung mitgebracht und dann haben wir uns die zusammen angeguckt, also all den Kram. Also alleine war ich mit denen nicht. emotional einsam schon. Das Hauptding hat ja dann stattgefunden eher bei meinen Großeltern. Ja, da wird es irgendwie ein bisschen schwammig bei mir. Da hatte ich aber ähnlich, also so ein bisschen so emotionale Armut, wenn ich es mal so im Rückblick betrachten würde. Weil es war einfach nicht, also so wie deine Eltern irgendwie so die Nachkriegsgeneration waren. Meine Großeltern sind einfach genau Mitte des 20. Jahrhunderts, so sind die. Also die sind ja noch mal ein paar Jahre vor deinen Eltern geboren. Also die waren nicht direkt nach dem Krieg da. ja, und weiß ich nicht, das war irgendwie alles nicht so etabliert, dass Emotionen hier gerade irgendwie wichtig sind. Da ging es irgendwie viel um häusliche Organisationen und sowas alles. Sachliche Bedürfnisse wurden mir immer erfüllt, da war auch immer ein Ohr offen, da war auch immer irgendwie was davon, naja, machen wir so. Ja, aber irgendwie war bei uns auch immer so ein großer Geldstruggle. Und es führte, glaube ich, einfach dazu, dass so viele andere Sachen super wichtig waren. Emotionalität würde ich vielleicht auch heute fragen oder würde ich vielleicht auch beobachten, so große Emotionalität, emotionale Arbeit findet wahrscheinlich auch eher da statt, wo große Sorgen einfach geringer sind.
Definitiv. Also eine Armut kommt selten allein.
Ja.
Na, also ja. Wenn du eine finanzielle Armut hast, dann ist soziale Armut nicht fern, weil du kannst ja dich nicht am sozialen Leben, kostet ja Geld, kannst dich ja schwer beteiligen an allem so irgendwie. Ne? Und
außer mit denen, die halt in den gleichen, also ja. Deine Kreise sind halt genau die gleichen.
Ja.
So, und dann ist halt ein Austausch und ein Neulernen von Dingen.
Ja.
War damals schwer. Heute kannst du ein Handy in die Hand nehmen und sagen, du, ich habe hier ein spannendes Wort. Erklär mir das mal. Dann ist da eine Computerstimme und erklärt dir das irgendwie.
Wenn man ein Handy benutzen kann.
Ja. Wenn man ein Handy benutzen kann, ja. So, ja. Aber das sind ja noch die großen ersten Handys hatten. Mit so einer großen Antenne. Also alles Quatsch. Snake spielen hat vielleicht Spaß gemacht. Was die Munterwunde ist, da hätte man schon irgendwie genau nachlesen müssen.
Würdest du dich eher als sicher oder unsicher gebunden bezeichnen?
Gib mir nochmal die Definition.
Na, sicher gebunden bedeutet Streit und Konflikt, löst in dir keinen Fluchtimpuls aus oder so. Ne? Du hast irgendwie gelernt, ich darf mich zeigen, ich bin verstanden, kognitiv, aber auch emotional. Ich werde gehalten, meine Bezugsperson geht nicht einfach, sie bleibt verfügbar, so sichere Bindung. Ich bin sicher in Bindung, in Verbindung habe ich keine Angst, irgendwie ich wende mich nicht ab aus Angst, verletzt zu werden, bla bla bla. Unsichere Bindung ist halt all das nicht. Ich habe nicht gelernt, dass ich gehalten werde. Ich habe nicht gelernt, dass ich in Gänze akzeptiert bin. Ich habe nicht gelernt, dass meine Bezugsperson meine Bedürfnisse sehen, verstehen, erfüllen. Wende mich deshalb entweder von denen, also von Menschen ab oder wende mich von mir selbst ab. Oder.
Naja, dann, also geprägt bin ich dann super unsicher. Also alles, was dann da so stattgefunden hat bei mir, hat eher zu einer Unsicherheit geführt. Weil ich, also, ne, durch eine Erziehung, in der Emotionalität auch insofern, dass man die Begrifflichkeiten noch nicht mal, dass die gar nicht stattfinden. Geschweige denn, dass wirklich gefühlt wird. Was gefühlt wurde, ist Wut. Ist Wut, Aufregung, wir lassen irgendwie unseren Ärger aneinander aus. So, das waren die alle. Das kenne ich von allen. Und dass das nach außen getragen wird und dass es aber hier oft dann gar keinen richtigen Punkt und auch gar kein richtiges Ende von einem Konflikt gibt, das kenne ich auch. So habe ich das gelernt. Und dementsprechend bin ich jetzt jemand, für den ja Konflikt auch
immer ein bisschen Todesangst bedeutet.
Immer ein bisschen Todesangst war, weil das war ja das Gegenteil von dem, wie ich es mir wünsche. Und ich war durch diese Prägung, und das findet in meiner Familie heute auf jeden Fall noch statt, dass so Ruhe und Harmonie irgendwie so eins sind.
Es gibt keine Harmonie in deiner Familie. Also, wenn ich mich da einmischen darf, es gibt halt nur Ruhe.
Das meine ich ja.
Hauptsache, niemand streitet.
Ja, das meine ich ja.
Aber Harmonie ist nicht echt.
Ja, das meine ich ja.
Können wir bitte einfach.
Es ist immer ganz wichtig, dass alles okay ist, aber den Konflikt auszutragen.
Damit alles okay ist,
und
weil jeder
den
gehört.
Mal anzuhören und die Emotionalität mal zuzulassen und vor allem Emotionen mal Argument sein zu lassen. Na, das gibt's nicht. Und wenn es das nicht gibt, gibt's auch keine Harmonie. dementsprechend da irgendwie eher unsicher. Und ich glaube, deswegen gibt mir auch, also geben mir so Sachen wie Physical Touch in Beziehungen, gibt mir andersrum aber heute immer noch super viel Sicherheit. Für mich ist es immer so ein aktives Zeichen von, ich möchte Verbindung mit dir. Weil so habe ich es gelernt.
Ja, das ist richtig gut. Und ich möchte gerne reden. Ich kann dich nicht so gut anfassen, wenn die Ebene von Reden nicht so erfüllt ist und so. Und dann sind wir manchmal so, warum fasst du mich nicht an? Ich erst was von dir hören muss. Und dann sagst du, ich kann dir das erst sagen, wenn du mich angefasst hast. Genau, ja. Dann kommen wir da zusammen. Ja, genau. Und das würde ich bei uns halt auch sehen. Bei mir, ich würde sagen, ich bin schon sicher gebunden oder ich habe sichere Bindung auch nochmal viel nachjustieren können in Beziehung, habe aber eindeutig ängstliche Anteile. Also ängstliche Bindungsanteile im Sinne von verlassen werden, im Sinne von, und dann wende ich mich von mir selber ab.
Zu sehr zu den anderen hin.
Ich nehme mich zu sehr zurück und bin dann ganz zugewandt zu anderen. Verlass mich nicht. Aber das wechselt auch relativ ambivalent, weil es gibt dann halt auch Phasen. Ich würde sagen, es ist nicht pathologisch bei mir, weil ich, wenn Beziehung nicht läuft und wenn Mensch nicht gut zu mir ist, ich auch gehe. So. Mhm. Ist jetzt nicht so schlimm, dass ich halt dann irgendwie, diese klassische Anxious, ne, dass ich irgendwie, mein Partner ist unterwegs und ich rufe 18 Mal an oder so, also, das gibt's jetzt auch nicht bei mir. Aber es sind halt Anteile, deswegen sind es halt auch nur Anteile, die da sind. Und wir haben in 8 Minuten die Stunde voll. Mhm. Ich würde halt gerne noch über dieses Mutterwunden-Thema zum Schluss nochmal politisch reingehen. Also einerseits nervt mich das halt, dass irgendwie immer die Frauen sind, das sind die Mütter. Natürlich sind die Frauen schuld, dass der Typ nicht funktioniert. So, das ist halt schon was ich sagen muss. Halt dein Maul, was ist los mit dir? Ne? An zweiter Stelle haben wir schon darüber gesprochen, es gibt halt auf jeden Fall psychologische Begründungen, die sind aber nicht manifestiert in ich hasse meine Mutter, sondern genau wie du gesagt hast, geht um Bezugspersonen. Waren die Bezugspersonen, die ich hatte, das muss nicht Mutter und Vater gewesen sein, weil nicht alle wachsen bei ihren Eltern auf, so. Manche sind im Heim, manche sind in Pflege, manche, ne, und aus denen wird trotzdem was, in Anführungszeichen, ohne jetzt zu bewerten, aus wem nichts was geworden ist oder was das bedeuten würde, so, deswegen Anführungszeichen. Deswegen ist es so einfach gedacht, ne, und dann gibt es halt, es gibt noch verschiedene andere Modelle, auf die sind wir jetzt gar nicht eingegangen, wie zum Beispiel Maternal Gatekeeping, also es gibt ja so diese Untersuchung dazu, dass Frauen die Fürsorge von Vätern, also Mütter die Fürsorge von Vätern gar nicht zulassen, weil Mütter den Vätern nicht vertrauen, dass sie das Kind gut versorgen. Ne? Und dann so, ah ja, komm, ich mach das jetzt schnell, weil bei dir weint er zu lange und so, keine Ahnung. I know. Und das ist halt auf jeden Fall auch ein Muster, was da noch beleuchtet werden könnte. Aber was vor allem noch beleuchtet werden muss, dieser ganzen Idee von, warum beschäftigt mich das so? Weil mich beschäftigt ja so sehr die Frage, warum sind Männer eigentlich so scheiße? Und dann höre ich ganz oft, ja, aber Frauen sind auch scheiße. Und dann muss ich halt sagen, ja, aber wer, also ich habe es eingangs schon gesagt, also wer vergewaltigt, wer mordet, wer sitzt in Gefängnissen, so, das ist tendenziell halt einfach mehr Männer, ne? Und da ist halt die Frage, warum sind Männer so scheiße? Warum sind Männer so gewaltvoll? Warum gibt es eine Male Loneliness Epidemic und so? Was ist denn los mit euch? Und da muss man halt sagen, das sind zutiefst politische Gründe, gesellschaftlich politische Gründe, dass Männer Männer klein halten, dass Männer wollen ganz oft von Männern approved werden. Wenn ich jetzt hier von Männern spreche, dann meine ich damit den wissenschaftlichen Kontext dazu auch, gesellschaftswissenschaftlichen, soziologischen Kontext, dass Männer das Approval von Männern wollen und damit du als Mann von Männern bestätigt wirst, als Mann bist du möglichst unweiblich. Und was ist als möglichst weiblich konnotiert?
Emotion.
Außer Wut. Mhm. Wut ist Kind. Das haben Männer geschafft. Wut als Emotion irgendwie zu canceln, ne? Wütend darfst du sein. Wütend ist eine männliche Emotion. Genau. Und das ist halt was da ganz, ganz doll mit reinspielt, was die Heilung von Männern ganz oft verhindert. Weil da kannst du mir jetzt wieder, ich bin nicht viel in männlichen Räumen unterwegs. Und das Ding ist, ich habe halt einen super liebevollen Papa. Und ich habe dich so, du bist ein super liebevoller Partner, deswegen ich hasse jetzt Männer nicht per se, das muss man ja mal dazu erzählen, wenn wir halt sagen, wir hassen Männer, dann meinen wir halt diese Männer und nicht unsere Männer. Ne? So, aber egal.
Vielleicht ist das unbewusst.
Ach, halt einmal. Deswegen, also wie ist es denn in männlichen Räumen? Und dann weiß ich eigentlich deine Antwort schon, weil du hast kaum männliche Freunde. Weil das ja genau auch Dinge sind, die du zum Kotzen findest, was der Grund ist, warum wir ein Pärchen sind auf jeden Fall auch. Aber so als Mann unter Männern und dann fängst du mit so, du hast diesen Kumpel, dem geht's gerade nicht gut, hast du mir erzählt, der hat, also Depression, dem geht's gerade nicht gut, ist untertrieben, ne? Oder depressive Episode und der hat einen Kumpel vom Sport mit dem reden wollen. Erinnerst du dich an die Geschichte? Ah. Was hat der Kumpel gesagt?
Ja, eine geile Geschichte. Der hat sich geöffnet, der ist gerade so bei, er ist ein paar Jahre jünger als ich und das mal kurz zu umreißen und der hat einen ganz dollen Drang, Dinge jetzt mal anders zu machen.
Ah, voll cool. Sexy.
Sexy, ja, voll. Und ich merke auch, wie der immer so ganz doll darin aufgeht, wenn wir uns mal sehen und der hat irgendwie ein Thema, der will gefragt werden, sieht man nämlich an seiner Gusche. Der will gefragt werden, was ist denn los? Und dann holt er immer irgendwann ganz tief Luft, weil der braucht wirklich, damit der braucht einen langen Atem. So, weil der möchte jetzt richtig doll loslegen und was erzählen. Und das hat er bei sich mit irgendwelchen bisherigen Kumpels aus dem Sportverein auch probiert, weil er gemerkt hat, ey, es tut mir irgendwie manchmal ziemlich gut, mit Tobi oder anderen, die halt ähnlich drauf sind, mal kurz ein bisschen loslassen zu können. Es geht gar nicht immer nur um Tipps, sondern erstmal ums, da ist jemand, der das aufnimmt und mich mal sieht. Ja, dann hat er damit angefangen, liest auch mal das ein oder andere Buch. Neulich habe ich sogar mal eins gesehen, was auch hier bei uns steht.
Schatz, ich liebe dich wirklich über alles, aber ja. Wir haben mittlerweile noch 3 Minuten und du holst wirklich unfassbar weit dafür aus, dass ich einfach nur gefragt habe, was hat der Kumpel gesagt?
Das ist ja ganz schön doll, dafür, dass wir uns ja nicht abgesprochen haben, dass das hier eine Stunde geht.
Niemand hört einen Podcast ja länger als eine Stunde.
Naja, doch, die jetzt noch 5 Minuten mir zuhören. Ja, und wieder eine Minute verschwende.
Hat mit seinem Kumpel aus dem Sportverein, weil er ja gemerkt hat, wie toll es ist, mit dir zu reden.
Versucht er das mit einem Kumpel aus dem Sportverein, redet eine Viertelstunde und der Kumpel sagt, kannst du jetzt mal langsam aufhören, hier wie ein Vibe zu reden? Du nervst voll.
Ich glaube, das ist halt die Lebenswelt-Realität. Und
ich glaube, das Gespräch ging auch gar nicht weiter. Was er gemacht hat, ist das halt runterzuschlucken, irgendwie zu versuchen, dem anderen den Raum zu lassen, worüber der so reden möchte. Und dann habe ich gefragt, über was reden denn die Leute dann den ganzen Tag? Also wenn ihr, der hat gesagt, die haben zusammen Abend verbracht. Also stundenlang irgendwie. Ja, naja. Sport, Gaming. Ich so, was? Und er ist wie alt? Ja, auch 27. Yo. Also passiert dann auch nicht mehr viel.
Ja, und das sind dann halt auch die Typen, wo einfach du als Frau halt auch echt keinen Spaß hast, wenn du mit dem dann noch zusammenkommst, ne? Und dann, und das war dann das Ende sozusagen von diesem Video, was ich heute Morgen gesehen habe, wo der Typ halt meinte, du als Frau kannst diesen Mann nicht retten. Ein Mann mit der Mutterwunde, der muss gemuttert werden. Also das ist jetzt aus dem Englischen übersetzt, gibt's so nicht bei uns. Aber das kannst du halt nicht leisten.
Be mothered.
Ja, der muss halt, ne, der braucht diese Mütterlichkeit und du kannst das nicht. Und dann endete das Video.
War ich dann schon weg? Ja.
Ich meine so, und jetzt? So angenommen, ich bin ein Typ, dem das so geht. Mhm. Oder ich bin die Frau von einem Typen, dem das so geht. Und ich guck dieses Video und ich bin so, ja, das haben wir auch. Genau, das haben wir. Und dann ist das Ende. Kannst nix mache. Das ist halt so. Halt dich fern von solchen Männern. Also grundsätzlich sich fernzuhalten von Männern, finde ich ganz gut.
Danke für diesen spirituellen Tipp.
Alter.
So werden wir alle eine Gemeinschaft der Liebe.
Ja, und ich verstehe den Ansatz, dass halt Frauen sagen, man nicht immer, ich will ihn nicht heilen. Ich will nicht der Healing Grace sein für meinen Partner. Und ich kenne das aus meinen Beziehungen. Und ich sehe das auch bei vielen Beziehungen in meinem Umfeld, dass halt oftmals, nicht immer, oftmals die Männer hinterher sind, was emotionales Vokabular angeht, was überhaupt die Reflexionsfähigkeit angeht, was Verbindungsfähigkeit angeht. Ganz, ganz viele Männer haben halt genau ihre Frau zur Verbindung. Das ist ihre beste Freundin, Psychologin, ja. Prostituierte, Kleiderständer. Dass, wenn die wegbricht, haben die nichts mehr. So gibt's viele Männer von der Art und Weise. Und die entwickeln sich auch nur für ihre Freundin und bleiben, ne? Das heißt, sie sind einfach auch in Armut, in sozialer Armut und so. Und das war der, also, ne, die Frage ist ja, wenn du so ein Mann bist, ich will gar nicht zu den Frauen sprechen und sagen, wenn du so einen Mann hast, weil oftmals sind es ja die Frauen, die dann Lösungen suchen und irgendwie mir schreiben, was kann ich habe so eine Beziehung, was kann ich machen? Und dann denke ich mir, du bist die ganz Falsche, mich zu fragen. Er braucht doch ein Gefühl von, also irgendwie würde ich gerne in vorankommen mit meiner Beziehung so. Und wenn er an dem Punkt ist, dann ist es halt Therapie. Das ist halt das, was wir auf jeden Fall machen müssen. Therapie. Und halt auch nicht irgendwie nur mit deiner Frau zusammen oder so. Und ich will eigentlich auch gar dieses binäre Mann-Frau-Ding. Das haben ja auch Männer mit Männern und Frauen mit Frauen. Menschen sind
ja, fuck it. Es braucht mehr als einen Kanal, um das alles hier zu verändern. Ja. Und ganz, ganz bescheuert bei Männern ist halt irgendwie, dass es das in Freundschaft nicht gibt, weil die haben das gleiche Problem. So,
ja, und da ist halt das nächste Problem, dass halt Männer ganz oft ja auch nicht mit Frauen befreundet sein können, weil sie ganz oft Frauen eher als Objekt sehen, was man daran sieht, dass sie halt als erstes überlegen, ob sie mit der Frau bumsen würden. Bevor überhaupt Menschlichkeit, ist auf so vielen Ebenen ist es einfach super anstrengend, da zu argumentieren und da voranzukommen, ne? Also auch dieses seine Frau gerne rumzeigen und stolz rumzeigen, dient halt eigentlich, andere Männer zu imponieren. So was halt auch hochgradig patriarchal ist und antifeministisch. Mhm. Und ich sehe einfach, ich sehe so viele Beziehungen und denke mir so, und auch bei uns sind ja noch ganz viele Muster, ohne mich jetzt, ich fuck mich nicht nur über andere ab, ne? Ich fuck mich auch am meisten über unsere Beziehung ab und was da halt alles so schief geht und so, weil wir eben klassisch auch in diesen, was dürfen Männer, wenn sie traumatisiert sind, entweder gewaltvoll werden oder still. Du hast dich für still entschieden.
Auf jeden Fall Trennung der Verbindung.
Genau.
Beides.
Raus aus Verbindung und so. Ich brauche niemanden. Es gibt auch hyperunabhängige Frauen auf jeden Fall, aber bei Männern sehe ich das, sehe ich das häufiger, aber ist auch wieder meine, ne? Meine Beobachtungsbrille heißt ein Scheiß. Aber das war halt einfach.
Aber das ist ja aufgrund der Prägung. Also selbst wenn du in einem Haushalt bist, wo das irgendwie wichtig ist, ist das irgendwie unterschwellig noch so da, dass das bei Jungs vielleicht nicht so wichtig ist.
Ja, voll.
Und die kommen aber auch wieder, also ist ja nicht nur das Zuhause. Da kommen die ja auch aus ihren sozialen Gruppen und kommen da einfach mit ganz anderen Sachen.
Ja.
Ich glaube, Mädels kommen ja da schon irgendwie, also ne, ist das jetzt Huhn oder Ei? Das steckt so drin.
Deswegen ist es ja mehr als die Mutterwunde. Es ist mehr als die Mutter. Es ist politisch, es ist gesellschaftlich. Ich kann da von Anne Dittmann das Buch Jungs von heute, Männer von morgen sehr empfehlen, die sich genau als alleinerziehende Mutter mit der Frage beschäftigt hat. Was braucht denn mein Sohn? Die hat nämlich einen Sohn, ganz wunderschön, wunderschönes Kind. Wunderschöner kleiner Mensch. Und
aber
der
nicht auf dem Cover, oder?
Nee, der ist da nicht drauf, okay. Genau. Und sich mit der Frage beschäftigt hat, oh Gott, ich habe jetzt hier gar keinen, der hat ja einen Vater, aber ich habe ja jetzt irgendwie keinen Partner und wie kann ich denn als Mutter, als alleinerziehende Mutter, meinen Sohn als zum guten Mann erziehen?
So, ja.
Weil anscheinend ganz viele Mütter daran ja auch scheitern, aus genau den Gründen. Dann gibt es halt Umfelder, dann gibt es halt Dinge, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Jedenfalls tolles Buch, da beschreibt sie ganz viel, wie wir einfach auch, also fragst du zum Beispiel deinen Sohn, dass du ein Geburtstagsgeschenk brauchst und bindest ihn ein in diese emotionale Entscheidung, für einen Menschen ein Geburtstagsgeschenk rauszusuchen. Mhm. Fragst du deinen Sohn oder deine Tochter, ob dein Outfit, was du anhast, gut aussieht oder nicht. Das sind diese kleinen, feinen Unterschiede, wo wir einfach emotional vielleicht von Jungs schon andere Dinge erwarten als von Mädchen. So, ne? In der Erziehung, was jetzt so sein kann. Wieder sein, ich habe jetzt hier kein Kind, ne? Böhmische Dörferpädagogik studiert, vielleicht zählt das so ein bisschen mit rein. Genau, gibt's viele Bücher zu. Vielleicht machen wir diesen Monat mal so ein Männlichkeitsbuch-Vorstellung. In einem der Podcasts, die wir machen wollen.
Oh.
Ja, müssen wir uns noch einigen. Genau, das war nämlich wichtig, mir mitzuteilen. Also falls ihr das habt, falls du einen Mann hast, der hochgradig unverbunden ist und doll aus Verbindung rausgeht, oder du bist so ein Mann, der merkt,
dann hasst er seine Mutter.
Dann, das soll das Ende von dem Podcast sein, auf jeden Fall. Es ist eine Sache ganz klar, Mutterwunde.
Mhm.
Das muss hier rausgekommen sein. Das Einzige, was geht, du hast deine Mutter, das ist der einzige Grund. Ja? All die anderen Themen gibt es auf jeden Fall nicht.
So, und dich hast er auch.
Genau. Weil du bist eine Frau wie seine Mutter und deswegen
passt
er dich halt. Ja, und Männer können auf jeden Fall auch heilen, aber dazu gehört halt viel, viel mehr, als dich halt komplett auf deine Partnerin zu setzen und ach, keine Ahnung. Du brauchst Umfelder, du brauchst Freunde, du brauchst irgendwie Verbindungen, dich zeigen können, auch dazu stehen, was an, also ich hoffe, dass wir da noch viel mehr auch einsteigen können, was so alles scheiße an uns ist. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, so dieses, die Ganzheitlichkeit der eigenen Persönlichkeit zu akzeptieren, vor allem in Failure, also vor allem auch in Verletzungen, in was ist an mir nicht so gut gelungen oder noch nicht so gut gelungen oder worauf bin ich nicht so stolz oder, ne, also all diese Dinge. Und das im besten Fall halt nicht mit Charme zu verbinden. Und das im besten Fall in Beziehung reinzutragen. Und ich habe gar keinen Anspruch, dass wir ein Educational-Podcast werden, aber ich hoffe, dass wir das so ein bisschen rüberbringen können.
Das sollten wir tun. Also gefühlt, könnte man das ja jetzt auch 3 Stunden machen, ne? Alleine mit den Themen, wenn man so ins Quatschen kommt, was da so alles noch aufgeht und wo die Erfahrungen noch so stecken und wo das, was wir jeweils so schon wissen, da vielleicht eine Rolle spielt. Und interessant wird es dann immer, auf dem Weg, das zu erzählen, immer nochmal herauszufinden. The shit we don't know. Mich würde aber mal voll interessieren, wir haben ja ungefähr 20 Themen eigentlich hier drin gehabt. 20
angeschnitten.
Kernthemen, sage ich mal, die man alle noch einzeln beleuchten könnte. Mich würde voll interessieren, was interessiert denn davon aber am meisten?
Hm. Yes. Ihr könnt uns Fragen einreichen. Tobi hat eine Google Forms programmiert. Ich weiß gar nicht, wie man das macht.
Naja, ihr könnt die haben.
Genau.
Findet ihr dann jeweils unterm Podcast.
Genau, in den Shownotes, so nennt sich das. Und dann könnt ihr uns Fragen einschicken, na, wenn wir auf irgendwas näher eingehen sollen, wenn ihr Fragen habt zu uns oder halt auch theoretische. Und da gibt es einmal in den Grottenehrliche Antworten Podcast von uns, wo wir uns also nur damit beschäftigen, Fragen vorzulesen und dann darauf zu antworten. So ist die Idee. Hast du noch was? Oder?
Ja.
Willst du jetzt nochmal eine 20-Minuten-Geschichte ausholen?
Ja, du kannst mir noch eine Frage stellen, dann funktioniert das. Nee, ich habe einen letzten Satz. Das Wort Shownotes finde ich furchtbar.
In der Mitschriften? Oder wie nennen wir das?
Ja, ich habe es einfach versucht zu umgehen. Ja, guck mal unter den Podcast. Ich will nicht in Shownotes gucken. Guck denn in die Shownotes, Alter.
Vielleicht doch auch ein bisschen Aggression, nicht nur Verbindung trennen. Gut, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.